ähnlich wie bei allem, es ist sehr schwer in der systematischen Theologie. Eigentlich, ich unterrichte sie, tue ich mir aber voll schwer damit, weil ich von meinem Denken her kein klassischer Systematiker bin, weil ich merke, man kann nicht einfach alles so in Kategorien und Scheiben schneiden und so voneinander. Ich merke, das eine hängt einfach miteinander zusammen. Das ist nicht so einfach, eben die Dinge auseinander zu klaffen und sagen, okay, mal nur das und dann gibt es so ein paar Schubladen. Das ist nicht so, das gehört so eng miteinander. Und das ist so verbunden. Redet man über das andere, muss man sich über andere Gedanken machen. Und wir merken, die Dinge hängen miteinander, die beeinflussen sich auch. Und das, aber das liebe ich. Ich liebe das. Und von daher, und das ist Wachstum, das ist nie abgeschlossen. Man entdeckt mehr und mehr und dann bekommt man mehr und mehr Verständnis für etwas anderes. Und ich kann mich erinnern, an wie viele Punkte in meinem Glaubensleben habe ich Fragezeichen. Und ich habe zum Beispiel diese Bibel und ich male mir ein Fragezeichen. Wenn ich etwas lese und ich verstehe es nicht, dann mache ich einfach ein Fragezeichen in dem Vers. Und manche Fragezeichen sind noch da, manche sind schon lange verschwunden. Radiere ich aus. Und manche begleiten mich echt jahrelang. Und dann komme ich in den Punkt wieder, ich lese die bestimmte Stelle, lese ich und denke, warum habe ich ein Fragezeichen? So, wieso habe ich das nicht verstanden? Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Klarheit. Aber während diesem Weg, den Gott mit mir gegangen ist, hat er mir da ein Puzzleteil gegeben, hat er mir da ein Puzzleteil gegeben, hat er mir da Verständnis gegeben, da Erkenntnis gegeben. Und diese Dinge zusammengebracht haben diese Frage absolut überflüssig gemacht. Also das hat sich in Luft aufgelöst. Das heißt, das hat sich geklärt. Aber hätte mir gesagt, das ist so und so, hätte ich nicht verstanden. Weil mir dieser Weg gefehlt hätte. Bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Denkweisen und Sichtweisen haben mir gefehlt. Und Gott in seiner Weisheit ist der beste Lehrer, den es gibt. Der geht mit mir und zeigt mir das und das wiederum hilft mir, das andere zu verstehen. Darum hat Jesus zu Jüngern gesagt, ich habe noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht ertragen. Ihr seid noch nicht so weit. Bestimmte Dinge sind noch in dem Leben nicht geschehen, in eurem Leben nicht geschehen, in meinem Leben nicht geschehen. Ihr könnt diese Dinge noch gar nicht verstehen. Wenn ich euch sage, würde ich genau wieder da sitzen und betrübt sein. So, das braucht bestimmte. Und von daher, ich mache euch Mut und Hoffnung, wenn Mobilis wackeln, keine Angst zu haben. Die Wahrheit wird sich als wahr erweisen und wird auch von Gott bestätigt werden. Das ist das eine. Und das andere, wer mich kennt, weiß, dass ich Jesus über alles liebe. Und von daher bitte ich euch um einen Vertrauensvorschuss. Wenn ich Jesus nicht lieben würde, dann habt ihr genug Grund zur Skepsis. So, wenn ihr Angst hättet, dass ich euch irgendwo hinführe, was für euch euren Glauben ungesund wäre, dann ist es berechtigt auszusteigen. Und manchmal bin ich so hart, dass ich sage, dann pack die Sache und geh. Dann hörst du nicht mehr an. Aber ich liebe Jesus, ich liebe das Wort und von daher kann ich euch sagen, ich habe ein gutes Ziel mit euch. Und ich hoffe, ihr vertraut da. Jetzt lesen wir Psalm 139. Das ist einer der anderen Psalmen, die gern natürlich auch in so Jugendstunden, vor allem Teenie- und Jugendstundenkreisen, ist das der Schlager. Warum? Weil da ist das Selbstwertgefühl gerade nicht so in der Höhe. Und die Pickel kommen und die Nase wächst und was weiß ich, alles Mögliche. Und die Mädels und die Jungs finden sich nicht mehr attraktiv. Und dann muss man sie ein bisschen aufbauen. Und sagen, hey, weißt du was, du bist ganz wunderbar und du bist so spitze und so toll und so herrlich von Gott gemacht und nimm dich an, wie du bist und all diese Dinge. Und dann wird oft dieser Psalm gelesen und es gibt einen Vers, der ungefähr das sagt. Und das ist ein wunderschöner Vers, aber man muss auch den ganzen Psalm lesen. Und das machen wir jetzt, ab Vers 1. Bevor ich jetzt lese, schaut mal. Ich habe es mir vorhin in diesem Psalm genommen und ich habe mir eine Farbe von meiner Lieblingsfarbe von meiner Tochter genommen, so eine Farbe, wo man mein Herzchen malt. Das drückt für mich dann die Liebe aus. Und ich habe die genommen und habe noch eine andere Farbe genommen, die leuchtet und habe für mich nun ganz grob das Rosen habe ich für Gott und das Gelbe für mich gemacht. Und allein vom Bild hier schon, um wen es da geht in diesem Psalm. Ja, da ist der Mensch nicht im Fokus. So, immer wieder das Eigentliche vor Augen halten. Ich versuche so zu betonen, dass es auch deutlich wird, um wen es da geht. Herr,
Das ist die erste Betonung. Ja. Du hast mich erforscht und erkannt. Okay? Wer hat mich erforscht und erkannt? Ich? Nein. Das ist nämlich der Punkt. Herr, Jahwe, du hast es getan. Du hast mich erforscht und du hast mich erkannt. Und das erkannt in diesem Sinne heißt durch und durch kennen und es steht im Zusammenhang mit lieben. Das ist, so ist es. Man kann keinen lieben, wenn man ihn nicht kennt. Und darum fehlt oft die Liebe zum Gott und Vater und dem Sohn. Fehlt die Liebe, weil man ihn eigentlich gar nicht kennt. Theoretisch weiß man bestimmte Dinge, aber man kennt ihn gar nicht. Je mehr man ihn kennt, umso mehr liebt man ihn. So ist es in jeder Beziehung, oder? So. Und dann wiederum, Vers 2. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Oh, hier habe ich sogar fast vergessen zu unterstreichen. Vers 6. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch, ich mag sie nicht zu erfassen. Das ist nämlich der Punkt. Gott kennt mich. Seht ihr das? Er erforscht mich, er kennt mich, er liebt mich, er weiß, was ich tue, was ich mache, was ich denke, wie ich handle. Er kennt meine Motive, alles. Er weiß, wer ich bin. Er durchschaut mich. Aber ich? Ich weiß Bescheid? Nein. Für mich ist das alles unbeschreiblich. Es ist zu wunderbar. Die Erkenntnis ist zu hoch, als dass ich mit meinem menschlichen Verstand das erforschen könnte. Warum tue ich das, was ich tue? Warum rede ich, was ich rede? Manchmal rege ich mich darüber auf. Und sage, oh Mann, hätte ich doch meinen Mund gehalten. Hätte ich gewusst, was das auslöst. Wir? Nein, aber ich vermag es nicht zu erfassen. Ich denke, das ist die Grundhaltung. Darum lese ich jetzt bewusst den als Ersten, damit steigen wir ein in das menschliche, in das biblische Menschenbild, in die Anthropologie der Schrift. Die erste Haltung ist, wir kennen uns nicht. Und wer sich nicht drunter stellt und wer sich nicht so drunter demütigt, er wird keine Erkenntnis bekommen. Wer meint, er weiß Bescheid, der sehe zu, dass er nicht falle. Ja. So, das ist das Erste. Für den Menschen ist es zu hoch. Vers 7. Wohin sollte ich gehen von deinem Angesicht? Wohin fliehen von deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettet ich mit im Scheol, im Todesreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder ans äußerste Ende des Meeres. Da gibt es Lied darüber, gell? Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstert. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildest meine Nieren. Und im Hebräischen, wir werden sehen, auch das sage ich jetzt schon, das Hebräische hat einen sehr kleinen Wortschatz. So, um aber die Vielfalt zu beschreiben, gebraucht sie viele Bilder. So, das ist wichtig für die Auslegung der Offenbarung. Gebraucht sie viele Bilder, um den Menschen zum Beispiel zu beschreiben. Und wenn sie davon spricht, nämlich von dem Verborgenen des Menschen, was man nicht ergründen kann, so das Gewissen und diese Dinge, dann spricht sie zum Beispiel von Nieren. So stehen Nieren zum Beispiel für das Verborgene des Menschen, für das Gewissen des Menschen. So. Von daher, denn du bildest meine Nieren, dass selbst das Verborgenste hast du gemacht, das ich nicht erforschen kann, das ich nicht kontrollieren kann, das hast du gemacht. Du wobst mich in meinem Mutterleib. Seht ihr das? Er hat das Innere gemacht und er hat das auch das Äußere gemacht. Er hat den inneren Menschen gemacht und den äußeren Menschen gemacht, den geistigen Menschen und den leiblichen Menschen gemacht. Gott hat es gemacht. Und jetzt kommt der Klassiker, 14. Das ist der Selbstauferbauungskurs, Vers. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Ja? So, das ist das. Ich bin erstaunlich, ich bin wunderbar. ist der Mensch ein geniales Werk Gottes. In seiner Kompliziertheit, wie es nichts anderes es gibt. Aber es ist kein Vers, das den Menschen dazu gegeben ist, dass er jetzt hochmütig wird und sagt, guck mal, wie wunderbar ich bin. Der ganze Psalm macht nämlich genau das Gegenteil wiederum. Sagt, Gott, ich verstehe mich nicht. Ich sehe nur, das ist Wahnsinn, was du da gemacht hast, aber ich begreife das nicht. Ich durchschaue das nicht. Du kennst mich, egal wo ich bin, egal was ich tue, an welchem Ort auch ich bin. Wisst ihr, was Jona mit Sicherheit wusste, als er meinte, von Angesicht Gottes zu fliehen zu können? Zumindest Psalm 139 müsste er gekannt haben. Und er müsste wissen, dass das steht zum Beispiel. Und fliehe ich wird ans äußerste Meer nach Spanien, nach Tarsus, von da nach Spanien. Auch dort wird in deine Hand mich fassen. Egal wo ich bin, ich kann nicht von deinem Angesicht fliehen. Und Jona beschloss zu fliehen vom Angesicht des Herrn. Hallo, was hast du für ein Gottesbild? Gott ist nicht begrenzt auf Jerusalem, er ist nicht begrenzt an einen Ort. Dem gehört die ganze Welt. Er hat die Welt gemacht, er hat dich gemacht, er kennt, Jona, er weiß doch deine Motive, bevor du daran gedacht hast, wusste schon, was du tust und was du machst und wohin du gehen wirst und warum du nicht gehen wirst und all diese Dinge. So, das ist der Punkt, Vers 14 sind wir noch. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, eine ausgezeichnete Weise gemacht habe, und in diesen Psalm liegt auch meine kleine Tochter, hat sie schon auswendig gelernt. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und was erkennt es sehr wohl? Die Seele erkennt die Werke Gottes. Nee, das ist doch der Geist der Gotteswahrnehmung. Nicht die Seele ist Gotteswahrnehmung. Weil in dem Psalmen ist die Seele die Gotteswahrnehmung. Allein das müsste doch schon reichen, dieses Konstrukt über den Haufen zu werfen, oder? Vers 15. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde. Im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wahnsinn, gell? Gott hat mich gemacht, hat uns gemacht, da gab es uns nicht, da wusste er, wie wir sind, er wusste jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Also wenn einer uns kennt, Freunde, dann er. Und dann Vers 17. Jetzt, das, schaut mal. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Freunde, ich lese bewusst diesen Psalm, weil das ist für mich die theologische Ausrichtung, wenn man über Anthropologie nachdenkt. Der Mensch demütigt sich vor Gott und sagt, ich erkenne, dass wie du mich gemacht hast, das ist so wunderbar, das ist so gewaltig, aber ich bekenne, dass ich mit meinem Verstand es nicht so in drei Teile aufteilen kann. Ich kann es nicht einfach so klassifizieren und benennen und schön scheiden und sagen, so funktionieren, so ticken wir. Diese Gedanken, die Gott gegenüber uns hasst, Menschen, die sind so gewaltig, sind so groß. Und dann darf man starten. Das ist die Haltung. Und dann darf man beginnen. Das machen wir jetzt. Jetzt gucken wir uns die Puzzleteilchen an. Nein, machen wir nicht. Steht bei meinem Plan noch was anderes. Ich entschuldige mich. Gerne würde ich ja schon anfangen, aber bevor wir das machen, das war jetzt sehr allgemeine Einleitung, jetzt kommt die spezielle. Und die ist sehr kurz. Die ist sehr kurz. Bevor wir das tun, müssen wir noch über die Grundüberlegungen und Voraussetzungen für eine biblisch-theologische Anthropologie uns verschaffen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen mit den Werkzeugen vertraut machen. Und das heißt, wir müssen ganz kurz etwas über die hebräische Sprache und ihr Denken uns etwas vergegenwärtigen, nur sehr kurz. Das wäre ein Kurs für sich. Es wäre wertvoll, einen Kurs für sich zu haben. Kann sein, dass so hebräisches Denken, hebräische Sprache, diese Dinge. Das heißt, das ist wichtig. Ich versuche euch gleich etwas zu zeigen. Und das ist das Erste, hebräische Sprache und Denken. Und das Zweite, bestimmte stilistische Mittel, wie
synthetisches Denken oder ganzheitliches Denken, Parallelismen und solche Dinge. Das heißt, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, vor allem mit dem Alten Testament, und da beginnt nämlich das Bild des Menschen, da heben wir das Bild des Menschen. Das hat sich im Neuen Testament dann nicht geändert. Der Mensch im Neuen Testament ist nicht ein anderer wie im Alten Testament. Ja. So, da beginnen wir und dann wächst das Ganze zum Neuen Testament und da passiert etwas Gewaltiges. Aber daher kommen wir und daher beschäftigen wir uns mit dem Alten Testament da und müssen auch diese Dinge kurz berücksichtigen. Das erste, also die hebräische Sprache und ihr Denken. Eine Sache ist der Parallelismus. Wichtig, gerade bei dem Studium der Psalmen müssen wir das beachten. Schlag mal mit mir Psalm 84. Psalm 84. Parallelismus geht folgendes. Es gibt verschiedene Arten von Parallelismen und ich will jetzt nicht zu tief gehen, weil das würde es sehr kompliziert machen. Eins behalten wir. Es gibt zum Beispiel einen synthetischen und einen antithetischen Parallelismus. Das heißt, Parallelismus ist folgendes. Der Psalmist sagt in der ersten Zeile etwas und dann sagt er etwas in der zweiten Zeile auch etwas. Und das, was er in der ersten Zeile sagt, ist eine Parallele zu dem, was er in der zweiten Zeile sagt. Aber er sagt das in einer Sprache oder in einem Bild und das andere in einem anderen Bild. Aber diese beiden Dinge bedeuten das Gleiche. Das sind Parallelen. Das heißt, durch diesen Parallelismus wird deutlich gemacht, über das, was wir reden, es ist so vielschichtig, es ist vielfältig, es ist nicht so profan, es ist nicht auf eine Sache zu begrenzen. Nur als Beispiel, der längste Psalm nochmal, 119, richtig? Und da wird das Wort Gottes beschrieben. Und das Wort Gottes ist nämlich das Gesetz. Und das ist Gottes Offenbarung. Und dieses Gesetz wird aus 8 verschiedenen Perspektiven beschrieben. Ordnungen, Gesetz, Weisungen und mit verschiedenen Namen. Und das meint aber immer das Gleiche. Aber mit 8 verschiedenen Zeilen wird das Gleiche beschrieben. Es sind nicht 8 verschiedene Dinge. Und dann wird gezeigt, was das für 8 verschiedene Auswirkungen und 8 verschiedene Segnungen und diese Dinge. Aber es ist immer das Gleiche. Der Psalmist dreht sich um das Gleiche nochmal und schafft Parallelen. Er sagt, das ist so wie das und das, das meint aber das. Und da gibt es nämlich Parallelen, und also synthetisch und antithetisch und all diese Dinge. Aber das müsste uns so weit reichen. Das ist schon sehr viel, wenn man das entdeckt. Weil dann lernt, und übrigens an diesem Punkt, wenn man das hier lernt, dann hilft es uns sehr, sehr im Neuen Testament Dinge zu begreifen. Dann ist man das geübt und gewohnt, mit Parallelen, mit Bildern zu arbeiten. Wenn man das nicht gewohnt ist, fällt man aus allen Häusern, aus allen Stöcken heraus, wenn man dann in der Offenbarung landet. Wir waren vor kurzem miteinander und da sind einige aus den Fenstern rausgefallen und dachten, hey, was passiert hier, was lehrt er da? Und wenn man nicht gewohnt ist, mit Bildern der Bibel zu arbeiten und mit der Sprache, dann wird es einem schwer. Dann muss man alles wortwörtlich und buchstäblich, und dann, wie gesagt, ist Jesus auch irgendwo mal buchstäblich ein Brot und so. Was da sehr einfaches Bild ist und klar, dass es nicht sein kann. Psalm 84, Vers 3. Kann jemand lesen? Und schaut mal nach dem Parallelismus. Welcher Parallelismus taucht auf und was wird beschrieben? Jemand laut vielleicht?
Vers 3. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen.
Eine Gegenüberstellung.
Genau. Und was wird gegenübergestellt?
Also die Seele schmachtet danach Gott zu sehen oder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das Gegenüberstellende ist, dass in dieser Gemeinschaft kommt die Seele zum Jauchzen, also zur Freude, zur echten Freude. Und also ohne der Gemeinschaft schmachten, mit der Gemeinschaft jauchzen.
Ja, aber guck mal, was, also es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Ja?
Hänge? Also ich sehe die Parallele, dass meine Seele sehnt sich. Ja? Also es ist ein Verlangen der Seele und es äußert sich aber in meinem Herzen und in meinem Leib in Jubel.
Ja. Es geht darum, dass der Mensch nämlich sehnt sich und jauchzt, aber beides im Herrn. Und die Parallele ist, Seele wird gegenübergestellt von Herz und Leib. Aber es beschreibt das Gleiche, nämlich den Menschen, der sich nach Gott sehnt und ihn anbetet. So, wir gehen jetzt nicht zu tief, aber nur vom, merkt ihr, dass wir fangen nicht Schubladen zu machen, sondern wir wollen das Bild verstehen. Und das bringt Dinge zusammen, die wir gerne auseinanderbringen. Das bringt die Dinge zusammen. Und das bringt nämlich die Dinge zusammen, Sehnen und Jauchzen bringt zusammen in eine Parallele, in einen Bezug, den wir nicht sofort vielleicht sehen würden oder nicht immer sehen würden. Seele, Herz und Leib bringt es in einen Bezug zueinander. Solche Dinge. Das heißt, die Parallelismen bringen Dinge in Beziehung zueinander und erklären diese Dinge unter anderem. Oder Sprüche 18, Vers 5. Ein anderes Beispiel. Das findet ihr eben nicht nur in den Psalmen. Deswegen zeige ich euch etwas aus den Sprüchen, das eine sehr ähnliche Art ist, eine ähnliche Gattung. Sprüche 18, Vers 5. Kann jemand das lesen? Ich hoffe, dass ich das Richtige habe. Habe ich das Richtige? Vers 15, genau. 5 habe ich gesagt, gell? Aber ich habe zack 15 gefunden. Wow. Ach so. Ich dachte, du kennst den Psalm schon so gut. Er den Spruch. Okay. Lest du es dann auch?
Das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis.
Okay. Wo ist die Parallele? Was wird gegenüber? Herz und Ohr ist dementsprechend das Gleiche. Und jetzt, wenn man da bewandert ist und diese Dinge kennengelernt hat im Alten Testament, dann versteht man auch die Sprache zum Beispiel von Paulus im Neuen Testament viel besser, wenn er sagt, dass Gott uns ein offenes Ohr schenkt, damit wir Dinge erkennen. Ja? Und das heißt, hier geht es nicht um dieses Schlauchstechen da, sondern dass hier Ohr was mit Erkenntnis in Zusammenhang gebracht wird. Das hat was mit Hören, ich höre etwas und verstehe etwas. So, nur das ist ein Beispiel, dass Dinge in Zusammenhang gebracht werden. Auch, ja, auch. Das ist ja, das steckt ja mal mehr. Mir geht es nur um den Parallelismus, aber grundsätzlich. Und ich denke, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, wird es noch einfacher sein, das zu lesen, wenn wir wissen, okay, was ist das Herz? Ach so, das sehnt sich. Und was ist das Ohr und so?
Ich denke, es hat jetzt mehr Ohren hat zu hören, vielleicht ja. Ums Verstehen geht oder ums Erkennen.
Genau. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in den Gemeinden sagt zum Beispiel. Oder in Matthäus 13, euch ist es gegeben, euch hat Gott Ohren gegeben. Und jeder Mensch hat Ohren, aber nicht jeder erkennt. Das heißt, wem es von Gott geschenkt ist, die Dinge zu hören und zu verstehen, der merke auf. Denn nicht jeder versteht es. Denn viele lesen die Offenbarung und sagen, ist nicht heilsrelevant. Psalmen oder andere. So. Es braucht ein geistliches Ohr. Es geht um Erkenntnis. Und das ist, aber so viel, ich denke, es ist nicht so kompliziert. Aber es braucht Übung und es braucht ein bisschen Fleiß. Man muss seinen Händen schon ein bisschen davon sitzen lassen eine Weile, um die Dinge damit arbeiten und die Parallelen zu lesen und zu entdecken. Und gerade wenn ihr Psalmen lest, dann nehmt euch Zeit und Mühe und sucht mal nach diesen Parallelismen. Und die sind teilweise so komplex. Beim Bernhard in bestimmten Fächern zeigt er sogar über ganze Bücher so Parallelismen, Chiasmen und solche Dinge, wo man denkt, Wahnsinn, wie das aufgebaut ist. Ja? Weil die Dinge werden gegenübergesetzt und das kann man nicht auf den ersten Blick das so erkennen. Okay, also paralleles Denken. Wir können so zusammenfassen, das ist die Austauschbarkeit der Begriffe. Und das Gleiche wird mit verschiedenen Begriffen beschrieben. Ich hoffe, dass euch nervt nicht, wenn ich jetzt einiges als Bilder von der Offenbarung nehme, weil ich gerade da so sehr drin bin. Aber zum Beispiel, und ich hörte, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Der Wurzel Davids. Und wir wissen, dass es Jesus ist, richtig? Und dann sah ich und ich sah ein Lamm geschlachtet wie. So, das eine Bild Löwe, das andere ist ein Lamm. Hä? Aber es beschreibt das Gleiche. Aber es sind verschiedene Begriffe, verschiedene Bilder, beschreiben den gleichen Menschen und Gottes Sohn. Aber diese Begriffe haben verschiedene Aspekte. Und die bereichern jetzt Jesus. Und, es, also, er, und ich sah Jesus. Nein, nein, er sieht Bilder und mit diesen Bildern wird etwas Gigantisches entfaltet. So, wem Altes Testament, altes, Bibelkunde Altes Testament ist, war, der weiß, der Löwe aus dem Stamm Juda und wir müssen das erste Buch Mose gehen. Und dann entfaltet sich das ein ganzes Thema bis hin zur Offenbarung. Okay, zweitens, wir müssen etwas, und ich denke, dass ein sehr wichtiges Stilmittel ist, der hebräischen Sprache, das ist ein synthetisches Denken. Wir müssen uns aneignen, oder ich halte es für hilfreich und wichtig. Das hat mir sehr viel erschlossen in der Schrift. Wir brauchen ein synthetisches Denken. Das heißt, synthetisches Denken heißt verbindendes Denken. Synthetik kennt ihr, gell? Wenn man da synthetische Klamotten kauft, die sind 90% Polyester und 10% Wolle oder so, keine Plastik. So, nein, es, wenn Materialien miteinander verbunden werden, glaube ich so.
Ja. Synthetik oder synthetisch hergestellte Fasern sind verschiedene Chemikalien miteinander verbunden.
Ah, siehst du.
Und durch ein bestimmtes Pressverfahren in Fasern hergestellt. Und das heißen sie
synthetisch. Gut, dass wir, das ist ein gutes Beispiel für gemeinsam Lehren und Lernen. Okay, also. Und das, die, bestimmte Dinge werden in bestimmten Facetten, verschiedene Gedankengänge werden in Zusammenhang gebracht und werden zusammen gesehen. Und es ist so wichtig. Das heißt, das ist, was ihr woanders immer wieder vom kontextualen Denken oder vom Kontext kennt. Das heißt, wenn ich eine Bibelstelle anschaue, dann nehmen wir mal Psalm 8. Ich nehme den Psalm, dann muss ich sofort ich muss den lesen und ich muss den Psalm sofort in den Kontext von den Psalmen stellen. Psalmen. Das nennt man Innerkontextualität. Ich muss fragen, wie passt der Psalm 8 in den Kontext von den Psalmen? Zum Beispiel. Aber dann muss ich genauso hingehen und sagen, und wie, was kommt vor Psalm 8? Oder was kommt vor? Also, das heißt, in dem Kontext von Psalmen, da gibt es nämlich einen Psalm 7 hier, gell? Und einen Psalm 9 gibt es da. Das heißt, er steht irgendeinem Zusammenhang. Und dann muss ich aber genauso fragen, was kommt vor den Psalmen? Und was kommt nach den Psalmen? Und so bringe ich das in Zusammenhang. Und das Gleiche auch mit dem Inhalt. Das heißt, mit den Wörtern. Ohr. Wie gebraucht der Psalmist immer Ohr? Wie wird das im Psalmen gebraucht, aber wie wird das im Kontext des Alten Testaments Ohr gebraucht und wie wird das im Kontext des Neuen Testaments das Ohr gebraucht? Und wenn ich das mache, dann wächst ein Verständnis. Und das Bibellesen ist eigentlich ein Paradoxon. Paradoxum. Ja. Du kannst die Bibel nicht verstehen, wenn du nur immer eine Sache liest. Also wenn du immer nur ein Vers liest, kannst du die Bibel nicht verstehen. Du musst immer das Ganze lesen. Aber du kannst das Ganze nicht verstehen, wenn du nicht nur einen Vers liest. Versteht ihr das? Du musst immer das eine lesen und dann wieder zurück und das Ganze. Und dann wieder das eine lesen und dann immer wieder das Ganze. Und in dieser Bewegung, das ist die berühmte für mich Ziehharmonika, in dieser Bewegung entsteht Erkenntnis und Verständnis der Schrift. Und das hat das, was eben mit synthetisches Denken zu tun. Das heißt, ich bringe diese Dinge, die zum Beispiel im Alten Testament oder in diesem Buch erwähnt werden, bringe ich in den Zusammenhang mit diesen Dingen. Und das bedarf sehr viel Sorgfalt und Kenntnis der Schrift, dass ich das wirklich in Zusammenhang bringe. Hätte ich alles okay? Sag mal. Ja, mach das. Sonst hast du Handy dabei? Ja. Sonst Schlagalarm. Ja, so arg wollte ich dich nicht durcheinander bringen. Ja. So, das synthetische Denken. Zum Beispiel, wir machen uns, ich zeige euch ein Bild, ein Beispiel. Jesaja 52. Nehmen wir mal einen Propheten mal. Ihr kennt die Gottesknechtslieder, das ist ein Teil vom Gottesknechtslied. Jesaja 53, Vers 7, gell? 52, 7, kurz von dem Gottesknechtslied im Prinzip.
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, die der frohe Botschaft bringt. Die Frieden verkündigen, die gute der gute Botschaft bringt. Der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. So. Was steht hier? Wie lieblich sind die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Wieso preist der Füße? Der bringt eine Botschaft und sagt, oh, schöne Füße hast du. Oh, voll Modelfüße. Gute Pediküre, alles einmal frei, gut gewaschen, sehen gut aus, keine schiefe Zehen und so. Das kann es nicht sein, gell? Ja? Nicht den ersten, nee, ich denke nicht. Das hat was, auch Füßen. Und jetzt, schaut mal, jetzt beginnt synthetisches Denken. Jetzt müssen wir prüfen. Ja, ich finde es schon gut, ihr seid schon sehr, sehr gut ausgerichtet. Ja. Jetzt geht man mit mir in, eine Hand bleibt hier, und jetzt in Epheser Kapitel 6. Und vielleicht ahnt ihr schon, worauf ich hinaus möchte. Epheser Kapitel 6, die Waffenrüstung Gottes. Vers 15. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zu verkündigen das Evangelium des Friedens. Ihr seid bestimmt mit mir, wenn ich sage, Paulus meinte nicht, dass man buchstäblich das Evangelium an die Füßen sich schnüren müsste. So Dübel nehmen und dann so und dann hier so dran binden. Seine Füße stehen in dem Sinne für was? Für die Bereitschaft zu gehen. Warum? Man muss gehen und das Evangelium verkündigen. Geht hin in die alle Welt und macht Jünger. Füße in diesem Zusammenhang, das ist synthetisch das Denken, Füße heißt was mit gehen. Und gehen wohin? Zu den Menschen. Und warum muss man gehen? Warum sind die Füße so lieblich? Warum sagt so lieblich sind die Füße? Er meint nicht, die sind schön, sondern er sagt, oh, da ist die Bereitschaft, nämlich hinzugehen und denen etwas sagen, zu verkündigen. Das ist, geht jetzt nicht um buchstäblich um Füße, versteht ihr das? Synthetisches Denken sagt, hier wird die Bereitschaft und die Willigkeit und der Entschluss und auch die Aktion, hinzugehen und etwas zu verkündigen, als lieblich und schön besungen und nicht der Körperteil, Fuß oder die Füße. Wenn man das verstanden hat, weiß man, hier geht es mir, sei ja gar nicht um Füße. Okay? Aber nee, wir müssen schon buchstäblich nehmen. Hier lernen wir die Sprache der Bibel. Und je mehr diese Bilder uns klar werden, und schaut mal, und das mache ich, ich lese Altes Testament, ich lese Neues Testament und ich lese beides. Da ist die Bereitschaft, oder ich sage andersrum, wisst ihr, woher Paulus dieses Bild hat? Aus Jesaja. Hat sich das nicht selber alles so erdacht. Sondern offenbar, Gott, er kennt diese Sprache, er kennt die Schrift, er kennt Jesaja durch und durch. Synthetisches Denken bringt diese Dinge, bringt bestimmte biblische Bilder in Beziehung. Hier geht es um Bewegung, um schnelle Bewegung, um die Bereitschaft, hinzugehen. Mit Sicherheit, Füße spielen in der Bibel noch eine Rolle, nämlich für Herrschaft. Und wenn wir sehen, die Füße werden geküsst, die Füße stehen auf etwas, dann geht es nämlich um Herrschaft und nicht nur die Bereitschaft. Aber alles wird er unter seine Füße tun. Das heißt, alles wird er unter seine Herrschaft, unter seine Macht tun. Psalm 8. So, da stehen Füße für, deswegen küsst man die Füße von Königen. Oder man beugt sich vor ihnen. Das heißt, man sagt, okay, ich bin unter deinen Füßen. Das heißt, in dem Moment, wo man sich vor ihnen beugt, sagt, du darfst über mich herrschen oder du herrschst über mich. Ich gestehe das zu, ich bekenne das. Das ist ein bildlicher Ausdruck einer geistlichen inneren Haltung. Also diese Sprachen, diese Dinge müssen wir lernen und in Beziehung setzen. Warum sage ich das? Um ein biblisches Menschenbild zu bekommen, müssen wir verstehen. Als Beispiel, Psalm 139, du hast meine Nieren gebildet.
Und jetzt, für was stehen Nieren? Und je klarer mir das Bild, für was Nieren stehen, umso mehr werde ich verstehen, wie der Mensch beschaffen ist. Versteht ihr das? Das hat was mit synthetischem Denken zu tun. Das heißt, bestimmte Begriffe werden genommen oder Bilder werden genommen, um andere geistige oder andere Wahrheiten deutlich zu machen und zu entfalten. Ich denke, das reicht. Ich habe euch noch 5. Mose 18, 17 und Richter 7, 2 als Beispiel. Da geht es nämlich, wenn es um die Hand und dann zum Beispiel nicht, dass deine Hand sich erhebt und du denkst, meine Hand und meine Stärke hat das vollbracht. Da steht Hand für Hochmut. Ja? So, ich habe meine Hand das vollbracht. Und das heißt nicht nur, da geht es nicht um buchstäblich in die Hand, sondern da ist man stolz auf sein Werk, auf das, was man vollbracht. Hand ist ein Bild für etwas. So, das ist synthetisches Denken. Okay? Okay. Jetzt noch ein, zwei Sachen. Nein, ich fasse das so zusammen. Also, dieses synthetische Denken, diese Parallelismen, ich denke, je deutlicher das für uns wird, je klarer das für uns wird, je mehr wir diese Sprache verstehen, umso mehr wird dieses Bild eben wachsen und wir bekommen ein ganzheitliches Bild. Bei all dem, ich denke, was die hebräische Sprache macht, sie betont immer die Einheit, aber in der Vielfalt. So, wenn sie Dinge zusammenbringt, dann zeigt sie, dass es geht um eine Sache, aber die Sache erweist sich als sehr vielschichtig, wie eine Zwiebel. So, da gibt es viele, viele, viele Schichten und die gilt es zu entdecken, eins nach dem anderen.